Freue dich, Welt, dein König kommt. Das dürfen wir uns heute Morgen zusingen lassen und zurufen lassen. Ein wunderschönes Lied, wie ich finde. Und es passt ja auch wunderbar zu diesem Wochenspruch, der macht ja genau das Gleiche. Freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch, sagt da der Paulus. Manchmal muss man wahrscheinlich die Welt ein bisschen auffordern, dass sie sich freut. Zumindest über den König. Vielleicht klappt es nicht ganz so spontan, dass man sich freut. Oder man muss erst zusingen, dass ich es auch begreift, dieses Kind ist der König der Welt. Und der König bis hinein in die Ewigkeit. Da kann man sich freuen, dass dieser König kommt. Freu dich, Zacharias, du kriegst einen Sohn. Das hat der Engel Gabriel dem verdutzt reinschauenden alten Mann gesagt. Freu dich doch, denn du weißt, das ist ein ganz besonderer Sohn, den Gott dir da schenkt. Es ist der Wegbereiter des Messias, es ist der Johannes. Jetzt freu dich doch. Und Zacharias macht es dann auch. Er freut sich auch. Und wie? Sein Jubelgesang haben Sie ja gerade gehört als Schriftlesung. Ein Lob, das durchdringt. Das ist ein Freudenlied. Und für Zacharias und für die Menschen um ihn herum, die das gehört haben, das Freudenlied, war es was ganz Besonderes, als er dieses Lied angestimmt hat. Denn man wusste zu dem Zeitpunkt schon fast gar nicht mehr genau, wie es denn klingt, wenn dieser Zacharias singt. Fast ein Jahr lang ist kein einziger Ton aus seinem Mund gekommen. Nur heiße Luft, kein Pieps. Es hat lange Zeit gebraucht bis zu diesem Freudengesang, viel Zeit. Der Zacharias hat sich lang darauf vorbereiten können auf dieses Freudenlied, aber er hat eben nicht üben können, so wie es der Sängerbund macht, wenn man weiß, dass man im Gottesdienst freudig Welt singen soll. Dann übt man normalerweise. Das konnte der Zacharias nicht. Für Zacharias liegen Welten zwischen diesem Freudengesang, das ist quasi das Ende, und einige Monate früher war die Ankündigung. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen zurück, bis zu dem Tag, an dem Zacharias die Sprache verschlagen hat, als ihm die Spucke wegblieb. Dann kommen wir nämlich an einen Tag, als Zacharias mal wieder dran war mit seinem Dienst im Tempel. Da wurde ihm angekündigt, dass er sich freuen wird. Aber in dem Moment war das alles viel zu viel für ihn. Das war unvorstellbar. Er war ausgewählt worden. Das Los hat ihn ausgewählt, dass er an diesem Tag ins Heilige rein darf und dass er den Räucheraltar vorbereiten darf. Zufällig steht da in der Bibel, aber wahrscheinlich war es gar nicht so zufällig, dass er ausgelost worden ist. Das passiert für einen Priester damals schon, da gab es viele Priester. Statistisch ungefähr schreiben manche 1 bis 2 Mal im Leben von einem Priester, dass man dort rein darf. Also es war eine seltene Angelegenheit und zwar schon allein deshalb ein spannender Tag für diesen Zacharias. Er wird aufgeregt gewesen sein und vielleicht hat er sich beim Weg ins Innere des Tempels gesagt, Mensch, was für ein Tag, davon erzähle ich heute Abend meiner Frau. Aber daraus ist nichts geworden. Hören wir mal auf den Bericht, was an diesem Tag passiert ist im Tempel, so wie Lukas es in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Da steht es nämlich vor diesem Freudengesang, diese Geschichte, Kapitel 1, die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor dir steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Ja, liebe Gemeinde, das ist die Geschichte, mit der Zacharias in die Geschichte eingehen wird. Das ist das, was von ihm berichtet werden wird und bleiben wird. Wer hätte gedacht, dass Gott sein Leben so segnet, dass man noch Jahrtausende später davon erzählt? Wahrscheinlich hätte er selber das nicht gedacht an einem bestimmten Punkt in seinem Leben. Er war eigentlich durch. Er hat jahrelang gebetet und hat gehofft, dass er noch ein Kind bekommt, einen Sohn bekommt, dass Gott sich endlich erbarmt. Er hat wahrscheinlich auch gelitten, als er miterleben musste, wie alle um ihn herum Familien gegründet haben, wie sie das Bestehen ihrer Familienlinie fortführen können, wie sie ihr Alter absichern und was eben alles damit zusammenhängt. Aber bei ihm und bei Elisabeth hat es nicht geklappt. Trotz seinem direkten Draht zu Gott als Priester, das hört man da manchmal, gell? Sie als Priester müssen doch einen direkten Draht zu Gott haben. Und vielleicht haben sich manche in Jerusalem schon gefragt, was da nicht stimmt. Ob er Mitschuld hat an seiner Tragik. Denn kein Kind, das hieß damals ja auch, nicht gesegnet zu sein von Gott. Vielleicht sogar eine Strafe Gottes tragen zu müssen. Über den Tempelpriester spricht man halt. Wenn Gebete so lange, über so viele Jahre und Jahrzehnte unerfüllt bleiben, dann kommt irgendwann so ein Punkt, an dem er beginnt, sich nach und nach damit zu arrangieren. Vielleicht kennen Sie das von Ihren Gebeten auch, die Sie schon seit langer Zeit beten. Das kann um ganz unterschiedliche Wünsche gehen. Dass man Gott bittet, endlich gesund werden zu dürfen. Dass man Kinder bekommt, eine Partnerschaft oder dass sich die Familie endlich wieder versöhnt. Dass man eine berufliche Perspektive kriegt, dass man Heimat findet oder eine Berufung für sein Leben. Bei manchen ist vielleicht auch der Wunsch, dass ein anderer zum Glauben findet, für den man lange betet. Oder vielleicht auch der, dass man endlich selber in die himmlische Heimat gehen darf. Es gibt viele solche Gebete, wo man lange warten muss und wo sich auch irgendwie nichts tut. Es können manchmal auch abstraktere Dinge sein, wie dass endlich Friede einkehrt in unserer Welt. Wie lange beten wir schon für Friede? Viele von uns beten dafür, teils schon sehr lange und manchmal, ohne dass sich eine Änderung auch nur andeutet. Da fragt man sich schon, warum Gott seine Kinder so zappeln lässt oder warum er es zulässt, dass die Gebete immer wieder enttäuscht werden. Und dann betet man vielleicht weiter, ganz treu und beständig und zuversichtlich. Es bleibt einem ja auch nicht wirklich eine Alternative. Es bleiben zu lassen, ist keine Alternative. Und gleichzeitig kommt dann irgendwann im Hinterkopf der Gedanke, was, wenn sich nichts ändert? Das wird so immer lauter, je länger man betet. Vielleicht gibt es auch Leute um einen, die einem sowas in die Richtung sagen, die einem zu bedenken geben, ja, es könnte vielleicht auch so bleiben, wie es ist. Vielleicht erhört es Gott einfach nicht. Und dann fängt man an, sich damit zu arrangieren. Weil man ja irgendwie gar nicht anders kann. Vielleicht ja auch, weil man sich irgendwie schützen muss. Weil man schon zu viele gesehen hat, die in der unerfüllten Hoffnung hart geworden sind. Auch hart gegenüber Gott. Weil man vielleicht manche schon gesehen hat, denen der Glaube zusammengefallen ist, weil Gebete nicht erfüllt worden sind. Wenn sie ihren Glauben an die Erfüllung von dem Gebet gehängt haben, dann kann das passieren. Man kann auch Personen erleben, die so fest auf ihre Bitte pochen, dass sie Gott fast schon damit erpressen, dass sie sagen, Gott, wenn du mir diese Bitte nicht erfüllst, dann glaube ich nicht an dich oder dann kann ich nicht mir vorstellen, dass es dich gibt. Das gibt's alles, aber so weit soll es im eigenen Glauben doch nicht kommen. Das kann man verhindern, indem man sich damit abfindet, wie es ist. Aber so eine richtige Lösung ist trotzdem nicht. Ich will mich nicht abfinden, ich will mich auch nicht aufgeben, ich will nicht frustriert hinnehmen, was ich eigentlich gar nicht hinnehmen will. das ist doch auch nicht demütig. Demut kann nicht heißen, irgendwann das Bitten aufgeben zu müssen. Und so kommt es, dass es Gebete gibt, die man weiter bittet, die man Gott weiter sagt, aber innerlich hat man sich eigentlich schon damit arrangiert, dass es vielleicht nichts wird. Das geht uns ja manchmal mit diesem Gebet, das wir alle zusammensprechen, auch so, mit den Bitten aus dem Vaterunser. Dein Reich komme, bitten wir da jedes Mal zum Beispiel. Wir bitten, dass Jesus wiederkommt, aber wir leben eigentlich so, wir planen für den Fall, dass es noch nicht passiert. Wir haben uns irgendwie damit arrangiert, dass es ja wahrscheinlich jetzt doch noch nicht so weit ist. Und trotzdem bitten wir das immer wieder. Wir müssen ja irgendwie uns damit arrangieren, weil wir eben nicht wissen, wann es soweit sein wird. Bei Zacharias war es damals genau das Gleiche. Der hat auch gewusst, dass ein Messias kommen wird. Aber er hat nicht gewusst, wann. Und klar hat er darum gebeten, dass der Messias endlich kommt. Aber wahrscheinlich hat er sich schon irgendwie damit arrangiert, dass er auch so das Leben weitergehen muss. Man hat damals spekuliert mit den Jahrwochen, die im Buch Daniel stehen, man hat auch Berechnungen versucht, aber das Leben im Tempel hat man so geplant und gelebt, wie wenn der Messias noch weiter auf sich warten lässt. Ich denke, für Gott ist es sicherlich okay, dass wir so mit dem Leben umgehen und auch mit den unerfüllten Bitten umgehen. Man muss sich ein Stück weit arrangieren. Das heißt aber nicht automatisch, dass man die Hoffnung aufgeben muss oder dass man weniger intensiv darum bittet. Das weiß Gott schon, da bin ich mir sicher. Aber auf Dauer geht einem eben der Enthusiasmus und die Hoffnung im Gebet dann so nach und nach auch ein bisschen verloren. Und so steht er da, der Zacharias am Räucheraltar, und vielleicht summt er noch ein bisschen die Melodie vor sich hin, die er nachher anstimmen muss, wenn er vor das Volk tritt. Was, wenn Gott jetzt das tut, was Zacharias in seinem Namen schon die ganze Zeit mit sich rumträgt? Zacharias heißt nämlich, der Herr erinnert sich an mich, er gedenkt meiner. Was, wenn Gott mitten im Tempel, Gottesdienst, Alltag plötzlich seinen Engel Gabriel vor die Nase stellt? Das ist ja wirklich schon unerwartet und entsprechend verwirrend für Zacharias. Eigentlich ist da drin im Inneren des Tempels keiner außer ihm. Da ist sonst niemand. Und dann auch noch ein Engel. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, kurz vor dem Gottesdienst, wenn wir in der Sakristei zusammenstehen und uns auf den Gottesdienst vorbereiten, dann wird ein Engel auftauchen, das wird mich zumindest kurz aus dem Konzept bringen, vermute ich mal. Und das, was der Engel dann sagt, das bringt ihn ja auch nochmal völlig durcheinander. Nämlich, das bringt alles das durcheinander, womit er sich eigentlich schon arrangiert hat. Was, wenn Gott nach so langer Zeit des Bittens und des Klagens nun doch endlich möglich macht, was er schon gar nicht mehr für möglich gehalten hat? Kann man da ernsthaft erwarten, dass Zacharias oder auch wir in unseren Bitten antworten und sagen, na endlich, lieber Engel, das ist aber auch Zeit geworden, darauf habe ich gewartet, Dankeschön. Kann man eigentlich nicht erwarten vom Zacharias. Ich finde, der Zacharias macht sich eigentlich ganz gut. Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich denn das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Ich will den Zacharias mal ein bisschen verteidigen. Er sagt in dem Moment ja nicht, du lieber Engel Gabriel, das kann aber nicht sein, was du da sagst. Und er sagt auch nicht, jetzt auf einmal kommst du daher. Also nee, jetzt ist die Sache für mich und Elisabeth eigentlich durch. Unsere Lebensplanung hat mittlerweile schon eine andere Richtung eingeschlagen, passt nicht mehr. Sagt er alles nicht. Sondern er sagt nur, er legt dem Engel einfach nur vor, was Sache ist und bittet ihm um ein Erkennungszeichen, dass er sich eben nicht getäuscht hat. Er ist ja schon oft enttäuscht worden. Dass nicht der Wunsch wieder der Vater des Gedanken war. Irgendwas braucht er, das ihm Sicherheit gibt. Ich bin doch alt, sagt er, das ändert sich doch jetzt nicht. Woran soll ich es denn erkennen, dass das stimmt, was du sagst? Gut, ein bisschen kurios ist es schon, was er da von diesem Engel verlangt, denn wenn da ein Engel vor ihm steht, in leuchtendem Gewand, und der ihn sogar so beeindruckt hat, dass er sich erschrocken hat vor dem Engel, dass er sich gefürchtet hat, den dann um ein Erkennungszeichen zu bitten, ja, das ist natürlich schon eine ganz schöne Forderung. Eigentlich hat er schon das Zeichen vor sich stehen, und daran erinnert ihn der Engel Gabriel dann auch. Der sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Eigentlich sollte das doch reichen als Zeichen. Wenn einem ein Engel als Zeichen nicht genug ist, dann hat der Gabriel aber durchaus noch was im Köcher. Zacharias kriegt sein Zeichen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und auf einmal ist er stumm und hat sein Zeichen. Wissen Sie, das begegnet mir ganz oft, wenn ich Besuche mache. Da kommt ganz oft dieser Satz, Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich kann nicht mehr mitsingen im Gottesdienst oder ich kann überhaupt nicht mehr singen. Manchmal singen wir gemeinsam und dann sagen sie, singen Sie, aber ich kann es nicht mehr. Das ist für manche wirklich ein schlimmer Verlust, wenn man nicht mehr singen kann. Wenn man zum Beispiel lange im Sängerbund dabei war und irgendwann merkt, es geht nicht mehr, dann ist das ein schwerer Moment. Und für einen Tempelpriester damals war es darüber hinaus relativ ungeschickt für seine Berufsausübung, wenn er kein Wort mehr sagen kann, denn man war ja Vorsänger im Gottesdienst. Gut, das könnte man vielleicht noch organisieren. Nicht mehr reden können, das ist noch schlimmer, als nicht mehr singen können. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt bei Ihrem Ehepartner oder bei Vater, Mutter, Opa, Oma, dass man sich auf einmal nicht mehr unterhalten kann, weil einer nicht mehr reden kann. Dann merkt man erst mal, wie schwerwiegend der Verlust ist, wenn die Stimme wegbleibt, wenn auf Fragen auf einmal keine Antworten mehr kommen. Und man versucht dann aus den Blicken sich eine Deutung zu erdenken. Oder vielleicht haben Sie das auch selber schon mal durchmachen müssen, dass Sie sich nicht ausdrücken könnten, dass die Stimme weg war. Dann kann man vielleicht so ein bisschen erahnen, wie es dem Zacharias in den kommenden Monaten ergangen ist. Stumm sein, das macht ein Gespräch wahnsinnig schwierig möglich. Auch wenn man noch schriftlich kommunizieren kann, das ist doch anders, wenn die Stimme weg ist. Es war mal ganz nett in meiner Studienzeit, als ich in Tübingen in der Wohngemeinschaft gewohnt habe mit 10 anderen Studenten im Bengelhaus. Da hatten wir einmal einen Mitstudent, der hat sich vorgenommen und hat es dann auch durchgezogen, ein Schweigesemester einzulegen. Ein ganzes Semester, ein halbes Jahr, kein Wort zu sagen. Simon hat er geheißen. Und er hat mit uns gewohnt. Der ist neben mir am Frühstückstisch gesessen, aber man schweigt halt. Beim Mittagessenstisch, als alle sich unterhalten haben, alle anderen neuen große Diskussionen waren und wir uns über theologisch spannende Dinge unterhalten haben, saß er schweigend daneben. Es ist nicht so, dass man ihn ausgrenzen wollte, aber es war halt einfach schwierig, wenn einer nichts sagt. Selbst wenn man allein mit ihm zusammengesessen ist, ist es einfach schwierig. Es gibt einfach Schwierigkeiten im Zusammenleben, wenn die Stimme wegbleibt. Wenn Elisabeth an dem Abend ihren Mann gefragt haben sollte, wie war dein Tag, Liebling, dann kommt an diesem Abend maximal ein Hauchen bei ihr an. Jetzt, wo Zacharias seine Elisabeth doch von diesem besonderen Tag erzählen könnte, jetzt geht's nicht mehr. Aber vermutlich hat sie das schon mitgekriegt, weil das hat sich bestimmt rumgesprochen. Denn die Leute im Tempel, die Gottesdienst feiern wollten, die haben ja auch an seiner Stummheit gemerkt, dass da was passiert ist. Sie haben gemerkt, dass er eine Erscheinung hatte im Tempel. So steht es im Bibeltext. Das war nicht nur für den Zacharias ein Zeichen, diese Stummheit. Das war auch für die Menschen, die mit ihm Gottesdienst gefeiert haben, ein Zeichen. Und jetzt sind wir, glaube ich, an einer ganz wichtigen Stelle in dieser Geschichte. Dieses Zeichen der Stummheit ist mehr als nur, dass Gott ihn erziehen will oder strafen will. Das hört man ja vielleicht so ein bisschen mit, wenn man diese Geschichte liest. Wenn der Engel sagt, du wolltest nicht auf mich hören und deshalb wirst du jetzt stumm sein, bis das Kind geboren ist. Dann hört man ja gleich so ein bisschen was Pädagogisches von Gott mit. Ja, so als wenn es eine Art Strafe wäre oder als ob ihm jetzt Gott was auferlegt, dass er halt eben merkt, was da Gott ihm eigentlich gesagt hat. Ich glaube, da denken wir in eine falsche Richtung. Dieses Zeichen der Stummheit ist mehr als nur eine erzieherische Maßnahme Gottes. Es stimmt schon, was da steht. Du wirst stumm werden, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Aber das ist der Grund für das Stummwerden, der Unglaube von Zacharias. Aber nicht unbedingt als Strafe, sondern vielleicht vielmehr als Anzeichen für diesen Glauben. Ein Glaube, der Gott nichts mehr zutraut, ein Glaube, der schwach geworden ist, der hat an sich eigentlich nichts mehr zu sagen. Als Priester hat Zacharias mit dem schwachen Glauben eigentlich nichts mehr zu tun. Das, was jetzt äußerlich eintritt, dass er nichts mehr sagen kann, das entspricht seinem inneren Zustand, das entspricht seinem Glauben, das entspricht dem, dass er eigentlich Gottes nicht mehr zugetraut hat. Dieses äußere Zeichen zeigt ihm, wie sein Glaube ist, dass er sich eben arrangiert hat, dass er abgeschlossen hat mit Gottes Möglichkeiten. Vielleicht ist dieses Zeichen, das er gebraucht hat, um mal wieder zu merken, wie sein Glaube ist. Vielleicht ist auch dieses Zeichen, das die Menschen gebraucht haben, die da draußen stehen und Gottesdienst feiern, wie man es gewohnt ist, dass sie merken, da kommt was, da passiert was, Gott hat uns was mitzuteilen. Dieser Messias kommt tatsächlich, auch wenn wir vielleicht jetzt gerade gar nicht damit rechnen. Und dann ist dieses Verstummen noch ein wertvolles Zeichen. Denn dieses Verstummen ist auch ein Zeichen dafür, dass der schwach gewordene Glaube aus der Stille heraus zu neuer Kraft kommen darf. 9 Monate oder mehr noch ohne ein Wort. Manchen Menschen in unserer Zeit wird es schon helfen, wenn sie bloß mal eine Stunde den Mund hielten, denkt man sich manchmal. Oder gerade jetzt in der Adventszeit, da denkt man sich manchmal, wäre es vielleicht eine Hilfe für uns, wenn wir ein bisschen innerlich verstummen würden. Gefesselt in der Stille geht einem manchmal das Ohr auf. Da ist der Mensch befreit zum Hören auf Gott. Über mehr als 9 Monate hinweg geht ein alter Mann mit Gottes Reden in seinem schweigenden Leben schwanger. Er hält stumm Zwiesprache mit seinem Schöpfer. Das war das, was auch der Simon in meiner Wohngemeinschaft wollte. Deshalb hat er sich ein halbes Jahr Schweigen auferlegt, weil er darin Gott begegnen wollte, weil er besser auf Gott hören wollte. Im Grund war es für Zacharias 9 Monate lang Advent, 9 Monate Vorbereitung auf diese Geburt. Und Schweigen, das kann sogar hilfreich sein, sich vorzubereiten auf das Kind, das dort zur Welt kommt. Diese Zeit des Schweigens war für Zacharias und Elisabeth sicherlich eine Neuordnung ihres Glaubens. Eine Vorbereitung auf das, was ihnen da bevorsteht mit diesem Kind. Sie merken, ihr kleines Leben darf die Kulisse bilden für das, was Gott vorhat. Es geht eben nicht darum, dass ich Gott einbaue in meine Wünsche und in meine Pläne. Es geht nicht darum, dass sie ihr Wunschkind einbauen in ihre Pläne, wie es viele heute auch tun. Gell? Dann, wenn es gerade reinpasst, dann kann man ein Kind kriegen und dann ist es auch schlimm, wenn man es nicht kriegt. Es geht vielmehr darum, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle und dass er mich einbaut in seinen großen Plan. Das werden Elisabeth und Zacharias gemerkt haben. Vielleicht ist für uns auch ganz gut, wenn wir jetzt in diesem Advent auch Zeiten des Schweigens haben. Nicht, weil wir nicht mehr reden können, sondern einfach nur, weil dass wir zur Ruhe kommen. Dass wir ganz bewusst Gott sagen, Gott, gebrauche du mein Leben für deinen Plan mit dieser Welt. Dass wir ein bisschen wegkommen von dem Blick auf das, was wir wollen und was uns wichtig ist und wie es uns gerade passt, sondern dass wir auf das hören, was Gott mit uns vorhat. Vielleicht braucht es dazu ein inneres Verstummen. Und dann kann ein Glaube gestärkt werden aus so einer Zeit, aus so einer stille Zeit, aus so einer Einkehrzeit. Johannes bekommt seine Stimme ja wieder zurück, 8 Tage nach der Geburt erst. Aber immerhin, als es darum geht, wie das Kind heißen soll, als alle Verwandten und Freunde sagen, na, das ist doch völlig klar, das Kind heißt Zacharias nach seinem Vater. Als seine Frau dann aber sagt, nee, er soll Johannes heißen, da ist Zacharias gefragt, wie soll er denn nun heißen? So wie es üblich ist oder so wie es deine Frau sagt? Und Johannes schreibt auf sein Täfelchen Johannes. Das heißt, der Herr ist gnädig. Und genau das erlebt er in diesem Moment. Der Herr ist gnädig. Zacharias gehorcht dem, wozu der Engel ihn beauftragt hat, und dann ist sie auf einmal wieder da, die Stimme. Und was macht er zuallererst, als er seine Stimme wieder gefunden hat? Was macht man, wenn man nach so langer Zeit wieder Töne gefunden hat, wenn man merkt, man kann wieder sprechen, man kann wieder singen? Man macht das Einzige, was einem dann eigentlich übrig bleibt, das Einzige, was passt, nämlich ein Loblied zu singen auf Gott. Das tut Zacharias. Wir haben es vorhin gehört, dieses Loblied, wo das Lob dann richtig übersprudelt, wo man merkt, dass aus 9 Monaten Schweigen da ganz, ganz viel entstanden ist. Ganz viel Dankbarkeit gegenüber Gott, ganz viel Anbetung an Gott. Das kann auch ein Effekt sein von Schweigen. Es ist sicherlich keine Strafe, auch wenn es eine schwere Zeit ist für Zacharias. Es ist eine Zeit der geistlichen Entwicklung für diesen Zacharias. Eine Entwicklung, die ihn hinführt zum Loblied singen. Und ich wünsche uns, dass uns dieser Advent auch dorthin führt. Dass wir aus tiefstem Herzen Loblieder singen können. Und das wollen wir jetzt auch gleich tun. O Heiland, reiß die Himmel auf, singen wir jetzt gleich miteinander. Bevor wir das tun, hören wir noch ein bisschen Musik. Und Sie dürfen sich überlegen, wo in Ihrem Leben vielleicht auch so ein Moment des Stummseins ganz gut dran wäre. Wo vielleicht Ihr Glaube dieses Schweigen braucht. Nehmen Sie sich mal diese Zeit, einfach einen Moment ganz bewusst jetzt auch hinhören, bevor wir dann das Lied singen. Einen Moment hören, noch stumm bleiben, solange uns die Orgel ein paar Töne spielt, und erst dann stimmen wir ein nach dem Hören in das Singen. Amen.